Herzlich willkommen bei Kurz vor OP. Mein Name ist Michael Silbernagel und heute bei mir zu Gast ist Professor Dr. Thomas Tischer.
Kurz vor OP, der Podcast mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere. Produziert von OPET.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Tischer, und zu Gast sind bei uns bei Kurz vor OP.
Ja, vielen Dank. Freue mich.
Ja, ich kann mir vorstellen, zurzeit ist bei Ihnen ja auch die Zeit sehr eng. Also Sie haben ja durchaus sehr, sehr viele Ämter und die GOTS und als GOTS-Präsident natürlich so kurz vorm Kongress wahrscheinlich so eine heiße Phase, vielleicht so für den Start. Wie kann ich mir jetzt heute Ihren Alltag vorstellen? Wo sind jetzt gerade so gerade zeitlich die größten Herausforderungen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man braucht viel Enthusiasmus und Begeisterung, um das alles so machen zu können. Dann sage ich vielleicht gleich schon mal vorab. Es braucht auch ein gutes Zeitmanagement. Und vielleicht auch gleich mal, was so ein bisschen kritisch ist, diese Post- oder diese Covid-Zeit mit den ganzen Zooms hat den Arbeitsalltag, sage ich mal, bis teilweise weit nach 21 Uhr nach hinten verschoben. Mein typischer Arbeitstag fängt so an, ich stehe in der Früh auf, meist um 5 Uhr, dann habe ich eine Stunde für mich sozusagen, persönlich, je nachdem, was ansteht, bisschen Sport, bisschen Weiterbildung, dann bin ich spätestens um 6.30 Uhr in der Klinik, bereite mich auf die Operationen vor, ich operiere noch relativ viel, eigentlich 4 Tage die Woche, einen Tag habe ich eine Stunde, ja, dann bin ich mit meiner Funktion als Chefarzt im Prinzip bis 16 Uhr auf alle Fälle gut ausgelastet. Und dann kommen sozusagen, wie Sie ja schon angesprochen haben, die ganzen anderen Sachen, ja, Verbandsarbeit, bin auch noch in der Forschung aktiv, habe ja die verschiedensten Ämter, sage ich jetzt mal, können wir vielleicht später noch so ein bisschen drauf eingehen. Naja, und dann irgendwann mag mich meine Familie natürlich auch noch sehen.
Aber warum glauben Sie, hat so die ganze Videokonferenz-Themen, Zoom, so den Arbeitsalltag so nach hinten verschoben? Also weil man dann nicht außer Haus gehen muss, um sich zu treffen und es dann einfacher geht, oder?
Ja genau, früher war es halt so, man ist auf eine Konferenz gefahren und dann hat man sich den Tag ausgeblockt und dann war es nett und dann hat man auch mit den Leuten so gesprochen, hat sich untereinander halt getroffen und jetzt ist einfach so, jetzt wird halt eine kurze Besprechung geplant, ja, meistens sind die ja so eine Stunde und die werden halt dann nicht während dem Alltag geplant, weil man ist ja eigentlich da, ja, man kann sich ja nicht den Tag jetzt ausblocken, das heißt, man operiert ganz normal, sieht ganz normal seine Patienten und dann kommen sozusagen die Zoom-Besprechungen hinten dran. Ja, und je nachdem, wie lang der Tag geht, gehen die Zoom-Meetings halt teilweise bis 21 Uhr oder manchmal auch einen Tick länger.
Haben Sie das Gefühl, dass jetzt so in Ihrer jetzigen Position oder gerade mit den vielen Ämtern das vor allem zugenommen hat? Oder war es eigentlich auch schon in der Vergangenheit, im Laufe der Karriere, wenn man so als Assistenzarzt, Oberarzt unterwegs ist, auch schon sehr dicht?
Naja, es ist schon so, es verdichtet sich natürlich schon, sage ich mal. Ja, je weiter man kommt, je mehr verschiedene Bereiche man sozusagen berührt. Ich meine, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, wenn mein Studium, letztlich da hatte ich schon noch viel, viel Zeit für viele andere Dinge. Ich war immer fokussiert, aber ich habe Leistungssport, Gewichtheben gemacht. Erste Bundesliga, das ging alles noch während dem Studium. Und dann hat man mit seiner Promotion angefangen. Und das war dann schon so der erste Bereich, wo man dann schon so ein bisschen über die 16-Uhr-Grenze, sage ich mal, hinausgearbeitet hat, wo man sich in ein Thema vertieft hat. Und ja, dann ging es los als Assistenzarzt. Ja, da hat man schon auch noch, sage ich mal, eher noch viel Zeit für andere Dinge gehabt. Und je weiter man halt fortschreitet, je weiter man sich spezialisiert, je tiefer man in die Materie eindringt, zumindest war es bei mir so, da macht natürlich jeder einen anderen Weg, dann ging es eben an mit den Fachgesellschaften, mit der Habilitation, letztlich der Sportbetreuung, das sind ja viele Sachen, die man macht. Dann wird es halt schon immer, sage ich mal, zeitintensiver. Ich meine, mir macht es Spaß, ich bin da völlig begeistert und mich stört es jetzt auch nicht, wenn ich da länger als 8 Stunden am Tag arbeite. Aber ich sage jetzt mal, das ist sowas, was jeder für sich selber entscheiden muss, wie viel Zeit er da investieren will und welchen Enthusiasmus man hat. Ja. Und mein Motto ist immer, ich muss in der Früh aufstehen und muss Spaß haben, muss mich freuen. Ja, wenn ich in der Früh aufstehe und denke, oh, ist alles so ein Stress, alles so viel, dann muss man was anderes machen. Ja? Dann ist Zeit, was anderes zu machen.
Erleben Sie das dann auch? Man hört, also man liest ja auch immer, dass die junge Generation, die so nachkommt, gar nicht mehr so viel arbeiten möchte, wie es heute ist. Erleben Sie das auch so oder hat sich da was verändert?
Naja, da hat sich sicherlich was verändert. Das ist natürlich vielschichtig, diese Veränderungslage. Die ganze Gesellschaft hat sich verändert und die junge Generation, die denkt da natürlich ganz anders als ich. Ja. Die sehen das nicht mehr als erstrebenswert, sage ich mal, nach der Arbeit irgendwie noch Papers zu schreiben oder viele Artikel zu lesen oder hier noch Sachen voranzutreiben, ja. Sondern die haben so ein bisschen andere Einstellungen zu Work-Life-Balance, ja, was ja jetzt nicht primär schlecht ist, sondern es ist einfach anders. Und das muss man natürlich wissen und insofern ist natürlich schade, ja, ich bin auch so dieser Vollblutmediziner, ja, ich habe schon auch den Anspruch, das, was ich für den Patienten mache, das gut zu machen, dem Patienten zu helfen und es freut mich, wenn der Patient glücklich ist. Ja, oder wenn man Sachen voranbringt, wenn man die Orthopädie irgendwas bewegen kann, wenn man den Nachwuchs begeistern kann. Aber das hat sich schon geändert zwischen damals und heute, muss man sagen.
Ich kann mir vorstellen, ist das dann durchaus auch mal ein Konfliktthema, dass man dann eben durchaus die Erwartung hat, naja, müsste aber jemand länger bleiben und das funktioniert nicht oder man findet dann niemand oder die anderen wollen nicht und man selber ist dann am Ziehen.
Ja, ich sage es jetzt mal so, prinzipiell ist es natürlich ein Konfliktthema, weil wir natürlich anders groß geworden sind. Ja, für uns war das letztlich selbstverständlich, da unsere, ich sage es mal, Freizeit da auch teilweise zu opfern. Für mich persönlich ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, ich letztlich, weiß nicht, wie Sie ja vielleicht wissen, nur eine kleine Anekdote. Ich hatte ja irgendwann vor ein paar Jahren mal so ein bisschen das Bedürfnis, noch ein bisschen was anderes zu machen, außer Medizin. Und hatte da einen Master in Business Administration sozusagen gemacht. Und da hat man, sage ich mal, so ganz andere Themen berührt, ja, unter anderem eben auch Personalmanagement. Ja, darum kommt ein bisschen drauf zu sprechen. Und da lernt man das halt auch aus einer anderen Perspektive zu sehen und schon auch die Bedürfnisse der jungen Generation zu verstehen. Ja, aber dieses Konfliktpotenzial zwischen alt und jung, das schwelt natürlich immer so ein bisschen. Ja,
ja, spannend. Nein, das wusste ich tatsächlich nicht, dass sie noch einen MBA gemacht haben. Aber ich glaube, für die Medizin oder gerade jetzt in einer leitenden Position natürlich sicher nicht vom Nachteil, weil das ist ja auch, die ökonomischen Faktoren spielen ja immer eine Rolle, wenn man eine Abteilung leitet. Und so im Medizinstudium ist das ja fast nicht vorhanden, oder?
Nee, genau. Also im Medizinstudium hat man letztlich das Thema wirtschaftliches Denken und Handeln eigentlich gar nicht. Man kann das natürlich jetzt völlig klar auch ohne den MBA, sage ich mal, jetzt lernen und sich aneignen. Man muss das nicht unbedingt machen. Für mich war es halt einfach schön, einfach nochmal ein bisschen so wie so ein Mindset, ein bisschen neu zu polen, ein bisschen mal andere Gedanken zu kommen. Und das war tatsächlich eigentlich ganz schön. Das war so ein Fernstudium, Präsenzstudium in Berlin, da die Wochenenden teilweise in Berlin zu verbringen, nachts nochmal ein bisschen Wirtschaftsliteratur zu lesen. Und es war einfach ein neuer Input. Ja, und das, denke ich, hat mich schon persönlich fachlich weitergebracht. Und ja, man kann so ein bisschen anders, sag ich mal, denken, kann auch die Geschäftsführer vielleicht ein bisschen besser verstehen, wie sie so manchmal denken. Ja, natürlich, klar, ganz andere Interessen als wir Mediziner. Ja, wir wollen primär gute Medizin machen. Aber es muss natürlich auch finanzierbar sein. Und das ist natürlich schon auch wichtig in der heutigen Zeit.
Also sagen Sie, erleichtert Ihnen das durchaus im Alltag auch so mal das Hintergrundwissen, gerade fürs Verständnis?
Ja, würde ich schon sagen. Ja, das ist sicherlich von Vorteil.
Sehr gut. Das heißt, wäre es auch gut, dass manche Geschäftsführer dann mal Medizin studieren sollten?
Das wäre sicherlich sehr gut. Ja, dann besteht sozusagen ein bisschen mehr gegenseitiges Verständnis für die Bedürfnisse und für die Denkweise. Und ich meine, früher war ja de facto der Geschäftsführer immer letztlich ein Arzt, ja, der letztlich das Krankenhaus geleitet hat. Das darf man nicht vergessen. Wir haben das irgendwann vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren weitgehend aus der Hand gegeben, dass sozusagen der Arzt auch das Krankenhaus wirtschaftlich leitet.
Das ist eigentlich eher die Ausnahme heutzutage.
Ja, heutzutage findet man das eigentlich fast gar nicht mehr, ja, was natürlich auch schade ist. Genau.
Vielleicht nochmal zurück. Sie haben ja gesagt, Sie waren Leistungssportler. War das dann für Sie auch so ein Leitgedanke, in die Medizin und dann letztendlich in die Sportmedizin zu gehen, wenn man selber Leistungssportler war und natürlich dann auch die ein oder andere Verletzung wahrscheinlich hatte oder mit Ärzten zu tun hatte damals?
Ja, genau. Also für mich war eigentlich immer klar, ich will irgendwas mit dem Bewegungsapparat zu tun haben. Die Frage, ob ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Allgemeinmediziner oder Neurologe werden will, das hat sich eigentlich nie gestellt. Ich wusste, Medizin will Orthopäde werden. Das war eigentlich gefestigt. Das ist das, was mich persönlich interessiert, wo man den Menschen auch gut helfen kann und gerade auch die Kombination mit dem Sport, was ja letztlich auch meine gesamte berufliche Karriere bislang gezeichnet hat, ist einfach das, ja, wofür ich lebe, wofür ich brenne. Ja,
ja, wie viel Sportmannschaften betreuen Sie derzeit?
Derzeit machen wir die Bundesligamannschaft, die erste Bundesliga letztlich im Handball der Männer, den HC Erlangen. Das ist so, sage ich jetzt mal, unser Aushängeschild. Und das ist ja letztlich Top-Leistungssport. Ja, und sonst letztlich natürlich viele Sportler aus verschiedenen Disziplinen, die sich Sportverletzungen zuziehen, die dann in die Sprechstunde kommen, die Hilfe brauchen. Genau.
Sie waren ja auch durchaus mal in den USA für ein Fellowship. Wie kam es dazu?
Genau, ich war eigentlich immer so ein bisschen, sage ich mal, fasziniert von Nordamerika, von USA. Bin da nicht mehr ganz jung. Wenn man mal 20 Jahre zurückgeht, dann war letztlich die USA eigentlich, muss man sagen, schon fast führend im Bereich, gerade so der Sportorthopädie, aber auch letztlich der Orthopädie, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt hat, muss man sagen. Da war ich während dem Studium, war ich zuerst drüben in St. Louis an der Washington University und in New York an Cornell. Und da hatte ich die ersten Kontakte und fand es eigentlich sehr schön, wie strukturiert die Ausbildung dort vonstatten geht. Und dann war ich ein paar Jahre später nochmal auf einem Fellowship in Pittsburgh, die ja sehr hoch spezialisiert letztlich über die Kreuzbandchirurgie waren. Und hatte dort ein kleines Forschungsprojekt gemacht und letztlich klinisch hospitiert. Und dann hatte ich nochmal ein Fellowship des SKAOSSM, North America Traveling Fellowship, wo sozusagen dann jetzt in letzter Zeit, 2017 war das auch nochmal, ganz renommierte Einrichtungen in USA und Kanada sozusagen besucht haben. Und dadurch habe ich eigentlich einen ganz schönen Blick, sage ich mal, über 20 Jahre Orthopädie in USA zu verschiedenen Zeitpunkten. Und kann eigentlich jedem, es hören auch viele Jüngere diesen Podcast, kann eigentlich jedem nur empfehlen, auch mal ins Ausland zu gehen, mal über den Tellerrand zu gucken und selber Erfahrungen zu sammeln. Ja, das bringt einen weiter, sowohl fachlich als auch findet man viele neue Freunde auf der ganzen Welt. Ja.
Welchen Einfluss hat denn die Struktur eines Gesundheitssystems dann letztendlich auf die Medizin, die da beim Patienten ankommt? Was ist anders in den USA wie in Deutschland?
Ah, da ist schon viel anders, muss man sagen. Sowohl Positives als auch Negatives. Zum einen steckt ein bisschen mehr Geld im amerikanischen Gesundheitssystem. Die Amerikaner geben noch mehr Geld für ihre Gesundheit aus, gemessen am Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland, wobei wir da ja auch schon gar nicht so schlecht sind. Dann ist natürlich in Amerika auch der Unterschied zwischen den gut versicherten und den eher schlecht versicherten Menschen viel größer. In Deutschland kriegt ja eigentlich jeder Patient, ganz egal ob er privat oder Kasse ist, kriegt ja jeder eigentlich eine gute Versorgung. Da wird in den USA zum Beispiel schon ein bisschen mehr differenziert. Was man aber jetzt in den letzten Jahren sieht, dass wir in Deutschland immer mehr letztlich wirtschaftlichen Druck bekommen und dass eigentlich immer schwieriger ist, Ausbildung und Innovation im deutschen Gesundheitssystem umzusetzen. Ja, und das ist zum Beispiel schon noch anders in Amerika. Ja, die Ausbildung in Amerika, die bewerben sich ja immer komplett an den Universitäten für eine Facharztstelle und die haben dann wirklich strukturiert ihre Ausbildungsprogramme. Und da ist auch im OP noch mehr Zeit. Ja. Da herrscht nicht so dieser Druck wie in Deutschland. Ja. Gerade so, wenn wir an die Ambulantisierung denken, ja, dass ja letztlich die gesamten arthroskopischen Eingriffe eigentlich in die ambulanten OP-Zentren auswandern. Da ist natürlich Zeit für Ausbildung knapp. Ja. Die Zeit für Operationen da veranschlagt wird, die ist durchgetaktet. Da würde ich mir wünschen für die Zukunft, wenn wir hier wieder so ein bisschen, wenn wir ein bisschen zurückgehen und auch die Ausbildung als ein wertvolles Gut ansehen, was aber auch Geld kostet. Ja, eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die ist nicht umsonst zu leisten. Wer das jetzt zahlen muss, ist eine andere Frage, ob unser Gesundheitssystem oder wie auch immer. Aber Ausbildung kostet natürlich Geld. Und da ist ein großer Unterschied für unsere Jungen zwischen USA und Deutschland zum Beispiel.
Ja, das ist ein spannender Aspekt. Ich finde, der geht ja durchaus einmal in der ganzen Diskussion durchaus unter. Wenn es einmal um das ambulante Operieren geht, dann geht es natürlich um den einzelnen Fall und dann rechnet man mal die Zeiten, wie schnell ist der in der Klinik operiert und wie schnell jetzt ambulant. Und dann sieht man, ambulant geht's, muss es schneller gehen oder geht es dann irgendwie schneller. Aber dass ja dann, wenn es sehr durchgetaktet ist, das Thema Ausbildung irgendwo hinten runterfällt, davon liest man oder hört man eigentlich sehr, sehr wenig.
Genau, völlig korrekt. Und da müssen wir aber ansetzen. Und da sind wir jetzt eben, ist eines der neuesten Projekte innerhalb von der GOTS, also wir da auch eine Kommission gegründet haben, die sich genau mit diesen Fragestellungen eben beschäftigt. Aber das kann eben nicht sein, dass die Ausbildung hinten runterfällt. Ja, weil das sind natürlich die Mediziner, die uns selber später mal operieren. Und eigentlich wollen wir ja, dass die gut ausgebildet sind. Ja, aber es muss natürlich auch, klar, als Klinikchef habe ich natürlich beide Aspekte. Ja. Ich liebe Ausbildung, ja. Ich mag sehr gerne, den Nachwuchs ranzuführen und auszubilden, aber ich muss natürlich auch gucken, dass die Klinik wirtschaftlich läuft. Und wenn es hier, sage ich mal, mehr Unterstützung für die Ausbildung gäbe, dann wäre natürlich viel geholfen in ganz Deutschland.
Ja, Sie haben es ja auch angesprochen, die GOTS, die sich dort stark engagiert. Das wäre jetzt so die Frage, welche Rolle kann denn oder müssen dann solche Verbände eigentlich mehr eine Rolle spielen in der Ausbildung, als dass man das dann jeder einzelnen Klinik überlässt? Oder welche Rolle kann dann ein Verband spielen?
Genau, also die Fachgesellschaften müssen sicherlich mehr Engagement in der Aus- und Weiterbildung aufbringen. Ja, das machen wir mit der GOTS auch. Das ist ja eins unserer Hauptziele, sage ich mal, die Aus- und Weiterbildung. Wir haben unseren GOTS-Sportarzt zum Beispiel, wo junge Mediziner herangeführt werden, wie praktisch die praktische Sportlerbetreuung funktioniert. Ja, das ist ein theoretisch-praktischer Kurs, der kommt sehr gut an. Aber auch Webinare zum Beispiel der Fachgesellschaften. Es gibt ja heutzutage eigentlich so viele kostenfreie Webinare, wo sich jeder interessierte Medizinstudent, Assistenzarzt kostenlos weiterbilden kann. Auf der Seite ist das Angebot, ja, muss ich sagen, phänomenal. Ja, das gab es zu meiner Zeit ja gar nicht. Ja. Da musste man halt irgendwo hingehen und dann hat man sich immer geguckt, ja, wo sind die besten Stellen, wo kann ich am meisten lernen, hat sich beworben, ist hingegangen, hat Fellowships gemacht, hat hospitiert. Und heutzutage kann man relativ viel auch über Webinare, sage ich mal, von den Größen des Fachs lernen.
Ja, ist natürlich auch so. Live-OPs und solche Themen, die jetzt übertragen werden, das gibt es ja erst einmal seit ein paar Jahren, dass man da wirklich sehr intensiv das nutzen kann.
Ja, hier ist die Technik natürlich deutlich weiter vorangeschritten oder auch virtuelles Training. Das ist ja auch gerade im Entstehen, dass man in Simulatoren sozusagen trainiert, bevor man in OP kommt. Oder auch letztlich mit 3D-Brillen, da wird ja auch viel mit Augmented Reality, da wird ja auch viel kommen im Rahmen der Ausbildung. Hier gibt es wunderbare Möglichkeiten. Und genau wie Sie sagen, man muss halt Wege finden, wie man sozusagen die Sachen lernt und dann praktisch im Klinikalltag einbringen kann. Ja, es ist nicht mehr so, dass die gesamte Ausbildung nur in den Krankenhäusern läuft, ja, sondern Teil übernehmen eben die Fachgesellschaften inzwischen.
Und wie ist dann die Erfahrung, gerade jetzt mit den digitalen Formaten, das dann zu übertragen in den Praxisalltag oder in den Klinikalltag?
Ah, das steckt natürlich noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, gerade wenn man so an jetzt virtuelle Arthroskopie-Simulatoren denkt zum Beispiel, wobei das natürlich sicherlich schon von Vorteil ist und man lernt es schneller. Ja, das merkt man auch, wenn einer zum Beispiel mit der PlayStation groß geworden ist, die sind natürlich, sage ich mal, viel unkomplizierter mit dem Arthroskopieren dabei, als wenn man dieses halt ganz anders groß geworden ist. Ja, für die Jungen ist das natürlich, diese neuen Techniken, die nehmen die natürlich leichter auf.
Das heißt, so eine gewisse PlayStation-Erfahrung ist durchaus sinnvoll?
Ja, man lernt schnell zu reagieren. Vor allem, man lernt diese Hand-Auge-Koordination natürlich sehr gut. Und das ist ja das, was man im Arthroskopieren auch braucht. Man kann nicht auf seine Hände gucken, gucken und dann gleichzeitig auf den Bildschirm, sondern man guckt auf den Bildschirm und arbeitet mit seinen Händen, Füßen, mit seinem ganzen Körper so parallel mit. Und das ist natürlich ähnlich, wie es jetzt auch in PlayStation zum Beispiel ist. Ja, ohne dass man jetzt die PlayStation irgendwie jetzt hier sagen muss, man muss PlayStation spielen. Aber es ist sicherlich so eine gewisse Hand-Auge-Koordination trainiert es sicherlich.
Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein Schwerpunkt am GOTS-Kongress jetzt, wo sie Gastgeber sind, somit das Thema Ausbildung oder vor allem auch digitale Formate. Was erwartet einen denn sonst noch alles auf dem Kongress?
Genau, jetzt dieses Jahr haben wir den GOTS-Kongress in Nürnberg im Juni und ein Schwerpunktthema sind sozusagen neue Technologien. Ja, da gibt es ja ganz viel. Fangen wir mal bei künstlicher Intelligenz an. Ja, jeder kann inzwischen schon in ChatGPT seine Fragen einstellen und kriegt dann mehr oder weniger valide Antworten. Ja, aber es ist ganz interessant, ja, wenn Sie da eingeben, wie soll ein Vorderkreuzbandruptur therapiert werden, dann kriegen Sie da ganz detaillierte Vorschläge, wo Alter und alle Kriterien letztlich fallen, die wir so auch vermitteln. Ja, oder Rehabilitation nach Kreuzbandruptur, dann kriegen Sie richtig schöne Antwort von ChatGPT.
Sind das schon Themen, wo Sie sagen, als Mediziner kann ich es nutzen oder ist es eher etwas, wo Sie sagen, da kann sich ein Patient informieren oder da kann ich für den Patient etwas machen?
Ja, theoretisch beides. Also klar, noch tut ChatGPT jetzt keinen Spezialisten ersetzen. Ja, aber ich sage jetzt mal, je nachdem, wie gut die Spezialisierung ist, kann man sicherlich auch als Mediziner mit diesen Medien jetzt schon seinen Nutzen draus ziehen. Ja. Oder wir haben auch eine schöne Sitzung zu E-Sports. Ja, das ist ja auch völlig unbekannt eigentlich in der medizinischen oder orthopädischen Szene. Das wird sicherlich ganz interessant. Dann haben wir zu sehenden Verletzungen, zu Operationstechniken. Ja, da hat sich auch viel getan. Immer minimalinvasiver, immer noch anatomischere Rekonstruktionen. Dann natürlich die Profisportbetreuung. Da haben wir spannende Sachen. Fußball ist ja ein Schwerpunktthema. Die Europameisterschaft ist ja parallel. Da werden wir sicherlich eine schöne Highlight-Sitzung, sage ich mal, kreieren, aber auch Berufspolitik, wie wir es vorhin ja schon angesprochen haben, ja, Ambulantisierung, Ausbildung, Finanzierung der Ausbildung, überhaupt Finanzierung der Operationen, das sind alles ganz, ganz spannende Themen. Also da haben wir ganz viel und ich glaube, wir werden da ein sehr schönes und sehr spannendes Programm auf die Beine stellen oder haben wir auch schon.
Gibt es denn Themen, wo Sie persönlich ganz stark involviert sind? Dann auch in die Tiefe oder ist es als Präsident, wo man eher sagt, man koordiniert das Programm und hat damit eigentlich schon genug zu tun und das drumherum?
Ja, naja, wie Sie sagen, ich bin ja mehr in Fachgesellschaften aktiv und habe da schon so mehrere Schwerpunkte letztlich. Primär jetzt für den GOTS-Kongress ist natürlich meine Aufgabe als Kongresspräsident, das Programm schön zu koordinieren. Klar, ich werde dann ein paar schöne Vorsätze machen, vor allem in den Sitzungen mit unseren Ehrengästen. Das ist natürlich wichtig. Ansonsten inhaltlich, thematisch interessieren mich aktuell natürlich die neuen Technologien, wo wir mit der GOTS jetzt aktiv geworden sind, aber auch mit der ESCA sind wir da sehr aktiv. Da gibt es eine Working Group Artificial Intelligence, wo wir einiges machen. Genau, das ist so ein bisschen das Aktuelle.
Gab es denn jetzt als Kongresspräsident schon Herausforderungen, die etwas unerwartet kamen, also mit denen Sie jetzt nicht gerechnet haben, dass man sich darum auch kümmern muss?
Ach, ich glaube, das ist eher eine Auffassungssache. Klar, es passieren ständig Sachen, die nicht erwartet sind. Man muss es eher entspannt sehen. Ja? Das bringt jetzt nichts, sich da über alles immer zu ärgern. Ja? Das Leben ist zu kurz, um sich zu ärgern.
Aber die Momente gibt es schon, wo man sich da mal ärgern könnte.
Ja, wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen sogar auch ärgert, aber im Prinzip muss man die Momente möglichst klein halten und muss die mit dem Lächeln nehmen, weil das hilft ja nichts, ja, man muss vorangehen und genau.
Ja, also mit so einem Kongress, gerade der GOTS, der auch jährlich kommt, kann ich mir vorstellen, ist natürlich eine große Herausforderung, auch jedes Jahr irgendwo auch eine Weiterentwicklung zu generieren. Ich denke, man will ja irgendwo das Fach weiterentwickeln und auch den Kongress und auch immer wieder was Neues auch kreieren. Das Motto ist ja GOTS for Emotion.
Genau, wobei das Emotion ja letztlich ja vieldeutig ist. Ja. Yeah. Emotion natürlich einmal um die Emotion. Ja. Wir wollen letztlich die Leute begeistern. Wir wollen die Leute zu Fans entwickeln. Wir wollen, dass sie sagen, oh, Sport oder BD ist super. E-Motion ist aber auch E-Electric. Ja, ist letztlich die ganze neue Bewegung, die kommt. Ja. Und prinzipiell natürlich auch Motion, die Bewegung, den Sport, wofür wir natürlich stehen in der GOTS. Ja, wenn man das so ein bisschen vielschichtig, sage ich mal, haben wir uns mal das gemacht. Ja. Und da kam auch die Idee zum Beispiel mit dem E-Sports, mal so eine Sitzung zu dem eigentlich noch komplett unbekannten Thema zu machen.
Ja, ist also durchaus sehr spannend, weil in der Ausbildung steht ja auch sehr häufig so mal der praktische Anteil bei den Sportarten, ist ja auch immer ganz wichtig. Stelle ich mir bei E-Sports dann sehr witzig vor, wenn man dann auch mal praktisch werden müsste. Gibt es das schon, dass man dann auch, ich sag mal, bei den anderen, also bei vielen Sportarten oder sportspezifischen Trainings, da geht man ja dann durchaus auch mal Tennis spielen, Handball, ist ja durchaus wichtig, einmal Verletzungsmechanismen zu spüren oder wo sie herkommen könnten für den Sport. Gibt es auch schon bei E-Sport? Oder?
Ja, ich sage jetzt mal so, lassen Sie sich überraschen, alle, die das hören, kommen Sie zum Kongress und schauen sich die Sitzung an. Das ist komplett was Neues. Ja, da finden Sie auch gar nicht viel, sage ich mal, in der Literatur. Sie werden überrascht sein.
Ja, jetzt haben wir schon sehr viel über Ihre ganzen Ämter und Werdegang gesprochen. Gibt es denn bei Ihnen derzeit neben jetzt den GOTS-Kongress oder darüber hinaus Themen, wo Sie sagen, das sind jetzt meine Zukunftsthemen?
Ach, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, was man noch erreichen mag. Ich mag Spaß an der Arbeit haben. Mache ja ständig irgendwas Neues. Ich brauche so ein bisschen die Abwechslung. Neben der GOTS bin ich sicherlich noch recht aktiv in der ESCA, in der sozusagen dem europäischen Pendant der GOTS. Was mir persönlich auch sehr bereichernd finde, sage ich jetzt mal, internationale Bekanntschaften zu haben und auch so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, auch zu schauen, wie funktioniert es in anderen Ländern, nicht nur wie ist es in Deutschland. Und das ist ganz interessant, welche Unterschiede teilweise auch innerhalb Europas zwischen den einzelnen Ländern allein schon sind. Ansonsten habe ich sicherlich den Anspruch, die Klinik, wo ich jetzt bin, weiter auf- und auszubauen. Ja, die hatte ich ja vor immer 2,5 Jahren übernommen als Zusammenschluss von 3 Teilkliniken und musste die komplett restrukturieren. Und das ist ein ongoing Project, um sozusagen jedes Jahr passiert irgendwas Neues und kommt irgendwas dazu und das macht auch sehr viel Spaß und haben ein super Team hier, das ist immer ganz wichtig. Ja, das ist ja nicht immer eine Einzelperson, das ist immer das Team, was mitziehen muss, was Spaß haben muss und genau, nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Ja. Aber das ist eigentlich so das Wichtigste, denke ich.
Und was sagen Sie, so für die Zukunft der Sportmedizin, was sind da so die nächsten Themen, die kommen werden, wo sich gerade junge Mediziner, die jetzt vielleicht auch zuhören, wo man sagt, da kann man sich drauf stürzen, das werden so die Herausforderungen sein.
Ah, genau, also ein Thema, was natürlich jetzt unmittelbar die junge Generation betrifft, ist die Ausbildung. Ja, wie lerne ich die Arthroskopie? Das haben wir schon besprochen mit der Ambulantisierung. Das betrifft die unmittelbar. Das Zweite ist natürlich die, sage ich mal, eher so wissenschaftlich-fachliche Seite. Und da gibt es natürlich viele Themen, die Medizin aktuell bewegen. Ja, die künstliche Intelligenz wird natürlich einen massiven Einfluss auf unser Leben als Arzt haben. Ja, vielleicht nicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, aber ich sage mal in 10, 15 Jahren. Und das ist ja für die junge Generation schon sehr relevant. Wird wahrscheinlich das Arztsein, so wie wir es jetzt kennen, anders sein. Aber das ist eine, ich sage jetzt mal, Zukunftsvisionen zu entwickeln, ist immer schwierig, da eine korrekte Prognose zu treffen, aber es wird sich sicherlich...
Ja, da lagen schon viele falsch. Ne?
Genau, aber es wird sich sicherlich ändern und es gibt viele, viele spannende Themen. Die Materialkunde entwickelt sich immer weiter, wenn wir dann denken, künstliche Gelenke halten heutzutage viel länger als früher. Auf der anderen Seite sind wir auch im Bereich des Gelenkehaltes, werden wir immer besser, es gibt immer neue Techniken, Gewebe zu züchten, Gewebe zu regenerieren, nach Verletzungen wiederherzustellen. Das sind faszinierende Themen und
demografischen Wandel wahrscheinlich unglaublich wichtig werden, weil wird ja auch immer mehr.
Ja, wir werden immer älter und das macht ja 2 Probleme. Wir brauchen mehr künstliche Gelenke, wir wollen die Menschen ja aktiv halten. Und das andere große Problem ist, die Menschen stürzen im Alter und müssen dann natürlich versorgt werden.
Ja. Ja, super. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich freue mich auf die GOTS, auf den Kongress in Nürnberg. Da werden wir uns auf jeden Fall sehen. Und bis dahin auf jeden Fall noch eine gute Vorbereitungszeit und gute Nerven.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Die Nerven habe ich. Vorbereitung braucht man. Und ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
Das war Kurz vor OP, der Podcast von OPET. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.opet.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.